Hallo, das ist die 19. Ausgabe des Allgäuer Geocaching-Podcasts. Hier sprechen wieder die Dotti und am anderen Ende der Christian alias Oboman. Servus Christian, wie geht's dir?
Servus Dotti, prima, freue mich, dass wir wieder zusammen podcasten dürfen.
Warst du am Wochenende zum Cachen unterwegs?
Ja, marginal. Wir haben schöne Ausflüge am Bodensee und über den Bodensee gemacht und da auch natürlich das ein oder andere mitgenommen.
Oh schön, das Thema Bodensee wird ja heute auch ein Thema bei uns sein. Fangen wir aber wieder mit den Kommentaren an, die da wieder sehr zahlreich eingegangen sind und wo wir uns wieder riesig drüber gefreut haben. Wir haben wohl einige Zeckenphobiker unter unseren Hörern. Die Allgäuerin hat zum Beispiel geschrieben, dass sie sich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt hat und deshalb auch weiß, dass die Wanderröte bei einer Borreliose-Infektion nicht zwingend vorhanden sein muss. Man kann sich mit Borreliose angesteckt haben, ohne dass der Körper jemals mit Rötungen reagiert. Das Gleiche hat auch der Kocherreiter geschrieben, der selbst auch einen eigenen Blog betreibt. Er spricht auch noch einmal die Bodenwespen an, die du in der letzten Episode erwähnt hast. Und auf seinem Blog schreibt er dazu, dass er im Jahr 2009 von einem wütenden Bataillon Wespen angegriffen worden ist. Und daraufhin hat er den GC-Ticker, den ich in der letzten Folge erwähnt habe, auf seine Bedürfnisse angepasst und daraus einen Wespen-Counter gemacht. Ich finde, damit hat er eine ganze Menge Galgenhumor bewiesen und das war so ganz nach meinem Geschmack. Einen weiteren interessanten Kommentar hatte dann noch Mini Lancelot geschrieben. Sie weiß zum Beispiel, dass Forscher bereits an einem Impfstoff gegen Borreliose arbeiten und wohl darin auch schon ziemlich weit gekommen sind. Und sie meinte dann auch, dass sie dann sofort beim Arzt stehen würde, um sich impfen zu lassen. Ja, hoffen wir, dass die Forschung da bald weiterkommt. Borreliose ist wirklich eine ganz üble Krankheit und wenn es da vorwärts gehen würde, das wäre nicht schlecht. Das war jetzt von meiner Seite aus nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem, was die Kommentatoren so geschrieben haben. Es lohnt sich auf jeden Fall, mal auf unserer Seite da vorbeizuschauen und näher reinzulesen. Das Zeckeninterview, das ich letzte Woche erwähnt habe mit der Weidnauer Apothekerin, das ich im Jahr 2013 aufgenommen habe, wurde dann auch in meiner letzten Episode, in unserer letzten Episode zahlreich runtergeladen. Das hat dann auch sehr reges Interesse hervorgerufen und wer das noch nicht gehört hat, es steht wie gesagt in der letzten Folge unter der Nummer 18 unter den Shownotes, da könnt ihr nochmal reinklicken. Christian, möchtest du auch noch etwas zu den Kommentaren sagen, die da so toll und so zahlreich waren?
Ja, also erstmal ganz generell vielen Dank an alle, die geschrieben haben. Es haben sich alle da unheimlich viel Mühe gemacht, sehr ausführlich und genau über dieses Thema zu schreiben. Und da hat sich auch der Klauk gemeldet zum Beispiel und hat das Ganze auch mal unter dem Aspekt der Wahrscheinlichkeitsrechnung ein bisschen beleuchtet und hat das wirklich ganz interessant geschrieben. Bitte jeder, der sich dafür interessiert, das mal sich durchzulesen. Interessant oder besonders nett am Ende fand ich dann auch, dass er also in seine Wahrscheinlichkeitsrechnungen mit einbezogen hat. Es sieht so aus, also wenn man da mal genau nachrechnet, dass es wohl wahrscheinlicher ist, dass ein Geocacher in einen Schornstein hineinfällt, als dass er schwierige Zeckenbisse bekommt. Ja, also auch typisch Klauk, nett und launig, aber doch sehr, sehr wissenschaftlich und wirklich mit gutem Inhalt geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. Und die Susi von der Boa-Familie hat auch geschrieben über ihre Zeckenerlebnisse und empfehle das auch durchzulesen. Sieht es auch auf ihre Weise. Und dann haben wir von der Susi heute Vormittag noch ganz last minute etwas bekommen. Ich war selber gerade dabei, einen anderen Podcast aufzunehmen und wollte gerade das Mikrofon anschalten. Da meldete sich die Susi übers Internet. Ja, sie hätte was und dann habe ich nochmal Stopp gemacht. Und das war eben jetzt auch für uns, für unseren Geocaching-Podcast, ein Thema, wo wir beide jetzt nicht anwesend waren. Aber ich würde sagen, wir lassen die Susi mal erzählen, beziehungsweise sie hat sich auch Leute dazugeholt, die zu dem Thema etwas erzählen. Ich glaube, ich starte mal das Band.
So, heute sind wir auf dem Geocacher-Flohmarkt in Friedrichshafen.
Das war doch nicht Bände.
Neben mir steht jetzt der Seehasenpapa. Der
also Paar. Seehasenpaar.
Seehasenpaar jetzt da. Genau. Das ist, dass ich es richtig ausspreche. Owner vom Event heute.
Ja.
Erstmal hallo.
Hallo.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen, einen Flohmarkt zu veranstalten?
An für sich, früher war ich Flohmarktgänger und jetzt der letzte wieder in der, im Keller halt mal wieder quer und Haufen Zeug rumliegen. Also ich habe gedacht, komm, ja, vielleicht hat der ein oder andere Kescher auch noch was, aber von dem her.
Naja, da vorne baut sich ja noch gleich einer auf.
Genau.
Was haben sich denn, wie viele Leute haben sich denn heute angemeldet?
Also waren 50 Teens, also circa 70 Leute.
Mhm. Und trödelt ja, natürlich genau, raus und rein.
Seit um eins war es relativ ruhig und jetzt kommt immer mehr und dann wieder weniger.
Na super.
Es sind ja auch einige Caches hier vom Gelände.
Ja, klar. Es ist natürlich auch vom Wetter heute ideal.
Ja.
Das ist natürlich traumhaft.
Ja, genau.
Wie kommt man zu so einer Location?
Ich bin hier regelmäßig, also hier vorne in dem Refugium, wo donnerstags immer Jazz ist. Da bin ich immer und von dem her kenne ich dir.
Mhm.
Und dann habe ich gefragt. Und
war dann kein Problem.
Nö.
Ah, das ist ja schön.
Ja.
Also dann danke ich dir für das kurze Interview.
Jawohl,
Dankeschön.
Dank.
So, neben mir steht jetzt die Mona vom Team Wüschti. Wüschti, ganz wüscht.
Genau, Wüschti.
Ganz wüscht.
Genau.
Genau, wir sind heute hier auf dem Flohmarkt, auf dem Kescher-Flohmarkt und ihr helft da ein bisschen mit.
Ja, genau, wir sind engagiert worden, so ein bisschen auszuhelfen.
Ein bisschen auszuhelfen,
ja.
Genau. Ein bisschen Getränke verkaufen.
Genau.
Und wie ist der Zustrom?
Sehr gut eigentlich, immer wieder so schubweise.
Mhm.
Viel auch unbekannte Gesichter heute.
Das ist ja schön.
Ganz schön.
Das ist ja mal ganz schön. Ich denke, dass wahrscheinlich auch das Thema Flohmarkt viele unbekannte Gesichter angelockt hat.
Denke ich auch, weil das hat es, glaube ich, nicht so oft.
Eben.
So.
Denke ich auch. Naja. Ansonsten so einen netten Cacher-Tipp hier in der Gegend?
Was immer toll sind, sind die Steinschnüffler-Caches hier in der Gegend.
Mhm.
Auf jeden Fall Xena Polo.
Die haben was Besonderes. Warum?
Die machen ganz tolle Multis.
Okay.
Und Steinschnüffler macht ganz klasse Finaldosen.
Ach, schön.
Ja, ausgefallene Sachen. Die haben auch einige Multis, wo auch toll gemacht
und sind im Bereich jetzt hier von Friedrichshafen,
Langenargen, so die Ecke.
Grobe Kilometerumgebung?
Im Umfang von 8 Kilometer vielleicht.
Ah ja, okay.
Also 8 bis 10 Kilometer. Die Xena Polo Caches, die gehen aber hoch bis Ravensburg.
Etwa. Ah ja. Gut, ja, das ist ja schön.
Ja.
Prima, dann danke ich für das kleine Interview.
Ja, bitte, gerne.
Tschüss.
Ja, herzlichen Dank an die Susi für diesen tollen Beitrag. Ich möchte da noch ein bisschen drauf eingehen. Dieses Event hat also am 2.4. stattgefunden und Beginn war um 13 Uhr und geendet hat es um 18 Uhr. Es war wohl so eine Art Geocacher-Flohmarkt, bei dem man Flohmarktartikel anbieten konnte und auch kaufen konnte. Es waren, wie wir gehört haben, doch zahlreiche Cacher anwesend. Einige sind zwischendrin wohl auch mal zum Cachen gegangen und sind dann wieder zur Location zurückgekommen. Es wurden wohl ganz tolle Gespräche geführt, so wie ich das aus den Attends lesen konnte. Und ich finde das eigentlich eine ganz, ganz tolle Idee. So ganz klar wurde mir jetzt nicht, ob man nur Geocaching-Artikel anbieten konnte oder auch andere Sachen. Und vielleicht kann uns da die Susi noch mal Bescheid geben und noch mal einen Nachtrag liefern, weil das würde mich echt super interessieren. Neugierig gemacht hat es auf jeden Fall und ich hoffe doch, dass das im nächsten Jahr auch wieder stattfinden wird. Und dann werde ich auf jeden Fall dabei sein und mir da den Termin vormerken.
Ja, ich habe auch schon davon gehört. Ich glaube, auch bei einem der letzten Events wurde sich schon verabredet, wer geht denn mit auf diesen Kescher-Flohmarkt. Ich selber habe keine Zeit gehabt, aber mich interessiert es auch. Und schauen wir mal, ob da noch was kommt. Wie gesagt, ganz toll, dass die Susi also hier jetzt für uns zur rasenden Reporterin geworden ist und da auch Lunte geleckt hat. Ich warte noch drauf, wann sie selber zum Podcasten überschwappt.
Da hätten wir, glaube ich, nichts dagegen, weil das war wirklich, dieser O-Ton war richtig unterhaltsam und gerne wieder, liebe Susi. Danke. Gut, dann haben wir noch das Thema Dönerstag. Wir haben ja letztes Mal schon angeteasert, da haben wir die Aufnahme vor dem Dönerstag gestartet und jetzt ist der Dönerstag also vorbei. Am 24. März war er und traditionell feiern wir Geocacher den ja jedes Jahr am grünen Dönerstag. Erfunden wurde das Ganze 2007 vom Mönk, einem Geocacher aus Berlin, der auch der Betreiber des Geoclub-Forums der sogenannten Grünen Hölle ist. Damals wollte Mönk ein dezentrales Event organisieren, das heißt, das Hauptevent sollte in Berlin stattfinden und alle Geocacher, die eines der Begleitevents besuchten, sollten dieses Hauptevent ebenfalls locken dürfen. So war der Plan. Das wurde aber leider von Groundspeak unterbunden. Wenn das nämlich zugelassen worden wäre, dann hätte das Berliner Event damals auch das erste Mega-Döner-Event werden können. So aber wurde 2013 das Dönerstag-Event in Dresden das erste Dönerstag-Mega. Dort kamen nämlich dann 800 Gäste zu dieser Veranstaltung. Wir haben den Dönerstag in Kempten organisiert, also das Team Dotti Groß, und wir haben sehr viele bekannte Gesichter dort begrüßen können, aber auch zwei unbekannte Gesichter, und die haben dann von uns traditionell wieder eine FTE-Urkunde ausgehändigt bekommen. Das haben wir dann vor ein paar Jahren mal ins Leben gerufen, das ist die First-to-Event-Urkunde. Und die bekommen eben alle Geocacher, die an einem Event zum ersten Mal teilnehmen. Das finde ich eine ganz nette Sache. Da sieht man dann mal, wer neu dabei ist und kann dann gleich einen neuen Namen zu einem neuen Gesicht zuordnen. Natürlich hat man dann auch als Veranstalter ein wenig die Hoffnung, dass die alten Hasen dann auf die neuen ein wenig zugehen und in die Kontaktaufnahme so ein bisschen erleichtern. Und das hat auch dieses Mal hoffentlich wieder ganz gut geklappt. Es waren ungefähr 60 Geocacher auf unserem Event und wir hoffen natürlich, wir konnten mit jedem ein paar persönliche Worte reden. Das ist natürlich bei der Menge der Gäste nicht immer ganz einfach, aber wir bemühen uns, das immer hinzukriegen und hoffen, dass es auch dieses Mal wieder geklappt hat. Wir konnten auch ein kleines Gewinnspiel veranstalten, bei dem wir 10 hochwertige Päckchen mit Preisen verlost haben. Die anwesenden Geocacher mussten dann das Gewicht eines Dönerspießes schätzen und da gab es wirklich eine ganze Menge unterschiedlicher Gewichtsangaben. Wie ich dann schon in der letzten Folge erwähnt habe, haben uns dabei ein paar Shops sehr großzügig mit Sachpreisen unterstützt. Das waren Geoversand, Cash-In und Cachers World und hier nochmal mein herzlicher Dank für die Unterstützung. Leider haben wir das GoCacher Magazin, das aktuelle, nicht mehr rechtzeitig zugeschickt bekommen. Dafür konnten wir aber die Sonderausgabe des Go-Cacher-Magazins speziell zum Dönerstag auslegen. Und das hatte viele interessante Informationen. Am meisten hat uns dann noch gefreut, dass der Wirt der Dönerbude sehr viel Spaß an uns hatte. Er musste nämlich ziemlich grinsen, als er unser Logbuch gesehen hat, auf dem das Wort Dönerstag stand. Er würde sich auch sehr gerne freuen, uns nächstes Jahr wieder zum Döners Feiertag, wie er es nannte, begrüßen zu dürfen. Er hat dann sogar einen Nachtisch spendiert, weil er sich über unseren netten Haufen so gefreut hat. Ja, das Event startete um 17.30 Uhr und wir gingen dann um 21 Uhr, aber so viel ich weiß, waren wir beide gar nicht mal die Letzten. Es sind dann wohl doch welche noch länger verhockt. Christian, du hast 2 Dönerstage besucht. Wie hast du denn die beiden Events empfunden?
Ja, für mich war es nicht der erste Event, bei dem ich jemals war, aber immerhin der erste Dönerstag, bei dem ich war, denn bisher war es mir beruflich immer vergönnt, dahin zu gehen und ich hatte den ganzen Tag Gott sei Dank frei, bin ab mittags schon in Kempten gewesen, war dort cachen, habe viele tolle Caches gefunden und Runden und bin dann eben bei eurem Dönerstag als erstes gelandet und war dann auch wohl der erste Gast, ihr beiden wart schon da. Und deswegen habe ich da den FTD für mich erfunden, also den First to Döner, habe mich auch so in eurem launigen Logbuch eingetragen. Ich fand es wirklich echt, echt schön. Es ist so unkompliziert, auch mit Leuten zu reden, die man noch nie gesehen hat. Es sind halt alles Cacher und da geht es also sofort los mit den Gesprächen und da war einiges Interessantes dabei. Beim Gewinnspiel habe ich mich gnadenlos nach unten hin verschätzt, da war ich viel zu bescheiden. Und ich fand's
was hast
aber
du denn geschätzt?
Ich war bei 30 Kilo, 30,25. Es hieß ja, man soll aufs Gramm genau das geben. Also 30 Kilo, 250 Gramm. Und die Lösung war irgendwas knapp über 50, wenn ich mich richtig erinnere. Kannst du die genaue Zahl noch sagen?
Der Dönerspieß, der hat genau 50,98 Kilogramm gewogen. Und ein Kescher, nämlich Manitou 61, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, lag mit 2,353 Kilogramm, ich glaube, drüber. Aber der war schon ganz nah dran.
Ja, ja. Ich kann mich erinnern, mit ihm war ich auch längere Zeit am Tisch gesessen. Wir haben uns da auch ganz prima unterhalten, auch über unser nachfolgendes Thema Multi. Wollte er ein bisschen was von mir wissen, kommt aber später noch. Also ich fand's wirklich klasse, habe dann noch die Preisverleihung abgewartet, bin dann ohne Preis wieder von dannen gezogen, wie gesagt, weil ich mich so doll verschätzt hatte, und hatte mir in den Kopf gesetzt, auch noch in meiner Heimatstadt in Kaufbeuren den Dönerstag zu besuchen, den ich ja auch bisher immer auslassen musste. Und die saßen Gott sei Dank alle noch da, und da waren dann entsprechend viele bekannte Gesichter natürlich für mich, und habe mich gefreut, dass ich die alle noch erwischt habe. Da gab es dann auch noch was Interessantes für mich. Wir hatten ja mal über GPS-Geräte gesprochen, und alle Geräte, die ich besprochen habe, hatte ich schon gesehen, bis auf dieses neue Garmin Monterra. Und einer hatte es tatsächlich dabei, dieses Flaggschiff, ein Riesentrum, aber sehr, sehr beeindruckend, und hat mir das alles ganz genau vorgeführt. Und dann bin ich also jetzt auch im Thema Geräte wieder auf dem Laufenden. Döner habe ich nur in Kempten gegessen, in Kaufbeuren habe ich es nicht mehr geschafft, noch einen Döner zu essen, und habe mich da mit Kleinigkeiten und was zu trinken begnügt. Es war also wirklich ein interessanter Tag mit zwei Dönerstagen.
Ja, dann können wir nur auf nächstes Jahr wieder warten. Das findet ja jedes Jahr statt, und da freuen wir uns auch jetzt wieder drauf, und wir werden auf jeden Fall in Kempten wieder einen veranstalten, so wie es Tradition ist. Jetzt war der Dönerstag Ende März, aber danach kam ja der 1. April. Und da ist uns etwas aufgefallen. Also mir wäre es gar nicht aufgefallen, denn ich habe die Startseite von Groundspeak eigentlich nicht bei mir auf dem Rechner. Ich starte eigentlich immer mit meiner Profilseite, wenn ich reingehe. Aber ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass es dort am 1. April etwas Seltsames, ja, gab. Kannst du das vielleicht ein bisschen besser erklären?
Ja, also bei mir war es so, ich habe ja vorhin gesagt, wir waren am Bodensee, und es war eigentlich schon Abend, wir waren in einem Hotel untergebracht, und da ploppt von dir eben die Nachricht rein, ob ich denn auch schon 1. April-Caches gemacht hätte oder gesehen hätte. Und da war ich also gar nicht auf dem Laufenden, hatte Gott sei Dank WLAN im Hotel, habe mal nachgeguckt, worum es da überhaupt geht. Und bin eben auch auf die Startseite gegangen, die ich auch normalerweise nicht aufrufe. Ich rufe immer die Geocaching-Seite von Kaufbeuren auf, also die Karte, und von da aus starte ich dann. Und da gab es also tatsächlich so einen Sonderkasten, wo es hieß Groundspeak, jetzt also auch ausgeweitet aufs Weltall. Das habe ich für eine Sekunde erst für ernst genommen, denn es gibt ja wohl einen Cache oder einen TB auf der ISS. Den gibt es ja wohl tatsächlich. Und da dachte ich, naja, vielleicht versuchen die da noch mehr irgendwie in diese Richtung zu gehen, und habe dann die Listings angesehen und dann doch sehr schnell gesehen, dass da also wer auch immer, ob das alles Groundspeak gemacht hat, weiß ich nicht. Aber die haben also, glaube ich, 66 Caches freigeschaltet mit enorm aufwendigen Listings. Ich konnte das gar nicht glauben. Also das habe ich auch jetzt noch gar nicht geschafft, die Listings alle anzuschauen. Irgendjemand hat sich da wahnsinnig viel Mühe gemacht, zum Thema Weltall irrsinnige Listings aufzuschreiben. Und dann habe ich mal nach den Logs geguckt, und da waren also locker im Schnitt 4.500 bis 5.000 Logs, vornehmlich übrigens auch deutsche, ganz viel deutsche Logs. Dann dachte ich, na gut, dann probiere ich das auch und fange mal das Loggen an. Und habe sie also alle durchgeloggt, bin also jetzt stolzer Besitzer von 66 Weltall-Caches. Und wir warten jetzt gespannt, was wird damit. Also natürlich ist es ein 1. April-Scherz. Die Location von diesen Caches ist auch ganz interessant, weil es sind keine Weltraumkoordinaten, es sind irdische Koordinaten. Das Ganze liegt im Pazifik westlich von Seattle, wer da auf die Geocaching-Karte gucken mag. Ich glaube, noch sind die Caches offen, sind noch nicht archiviert. Wenn man da drauf schaut, sieht man also, die haben das in der Form von einem Saturn mit mehreren Ringen gelegt. Also so eine optische Spielerei. Und die Caches selber, mir ist dann beim Locken auch aufgefallen, ich habe wahnsinnig viele Souvenirs bekommen auf einen Schlag. Und zwar liegt es daran, wie das funktioniert, weiß ich nicht. Die Caches sind nicht alle in USA als Ort gelegt, sondern da ist dann auch Tokio, Japan, wenn ich hier mal gucke, und Holland, Spanien, Kongo. Also ich habe Souvenirs aus der ganzen Welt bekommen, dafür, dass ich den gelockt habe. Also etwas komisch, denn die Koordinaten liegen nicht in Spanien oder im Kongo. Die liegen alle westlich von Seattle. Also wie das funktioniert, dass man da also einen anderen Ort angeben kann. Ich weiß nicht, ob die das absichtlich gemacht haben. Kann ich nichts drüber sagen. Hast du es dir angeguckt? Hast du auch ein bisschen was gelockt oder hast du mal ein Listing gesehen?
Nee, gelockt habe ich nicht, denn an dem Cache, an dem ich nicht war, den locke ich auch nicht. Übrigens an Events, wo noch nicht stattgefunden haben und locke ich normalerweise auch nicht. Aber da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf. Da gab es auch eine Kuriosität bei uns hier. Nein, ich bin auch aufmerksam gemacht worden, wie gesagt, und habe mir das dann mal kurz angeschaut. Wie ist das eigentlich, wenn man Caches anlegt? Wir haben das jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Musst du da nicht selber den Ort anwählen oder geht das inzwischen automatisch? Weil dann wäre es ja ein einfaches, irgendwo das Ganze in Amerika zu platzieren, indem man einfach den Reiter auf Amerika stellt. Also ich habe schon lange keinen mehr angelegt, deswegen weiß ich das gar nicht mehr.
Bei mir ist auch etwas länger her, aber jetzt, wo du sagst, stimmt, man wählt Ort aus, aber ich dachte eigentlich, Koordinate und Ort sollte übereinstimmen. Also so habe ich es natürlich immer gemacht, ob der jetzt in Bayern liegt oder in Italien, in der Lombardei oder wie auch immer, musste ich immer genau angeben. Aber wahrscheinlich haben die es darüber gemacht. Also wie gesagt, die Koordinaten, das sind alles echte Koordinaten, die mitten im Pazifik liegen. Und die sind nur rein optisch angelegt, dass man also dieses schöne Saturn-Bildchen machen kann. Ich habe es dir auch geschickt. Vielleicht können wir es irgendwie zum Download zur Verfügung stellen, wer sich so ein Bildchen mal angucken will. Irgend sowas. Ich habe es auf jeden Fall abgespeichert. Daran könnte es liegen. Also jetzt bin ich stolzer Besitzer von vielen Souveniren aus aller Herren Ländern, in denen ich noch nie war. Meine Entfernungsstatistik ist im Eimer, weil mein westlichster Fund liegt jetzt im Pazifik und ganz, ganz weit weg. Das stimmt natürlich nicht. Ich war da nicht und habe auch keine Dose gelockt. Habe zwar irgendwo mal geschrieben, Logbuch voll, bitte austauschen. Also das war dann irgendwo ein Cache, der irgendwo beim Uranus liegen soll. Und also es war halt ein 1. April Spaß rauf und runter.
Und was glaubst du, was jetzt damit passiert? Glaubst du, Groundspeak löscht die Sachen wieder?
Also noch sind sie offen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann irgendwann mal archiviert werden natürlich. Und ob die sich dann die Mühe machen, auch alle Log-Einträge wieder zu löschen oder ob sie es einfach stehen lassen. Ich glaube eher, sie lassen es stehen. Das, ja, wie gesagt, meine Statistik hat es nach oben geschraubt, unerlaubterweise. Ich habe also nicht 66 Dosen innerhalb von einer Stunde gefunden. Ist mir aber auch egal. Also den Spaß war es auf jeden Fall wert.
Und wie gehst du jetzt damit um? Löschst du deine Logs dann wieder oder lässt du die Länderfunde einfach stehen?
Die Länderfunde kannst du gar nicht wieder wegbringen. Also das ist übrigens eine Geschichte, da hat mir auch kürzlich jemand was gesteckt, wenn der sagt, wenn du unbedingt ein Souvenir haben willst, also was weiß ich, ganz dringendes Souvenir aus der und der Stadt in Russland, kommst aber da nicht hin, dann lockst du dort einen Cache. Kurz danach, also kriegst dann sofort das Souvenir, kurz danach schreibst du dann, oh, Entschuldigung, habe ich falsch gemacht, löscht auch dein Log wieder. Das Souvenir bleibt dir auf immer und ewig. So kriegst du Souvenirs ganz kostenlos.
Ja, ich rede jetzt gar nicht mal von den Souvenirs, sondern von der Statistik. Es gibt ja auch eine Statistik mit einer Map und da ist ja dann auch eingetragen, ob du schon mal irgendwo in Amerika oder sonst irgendwo gecached hast. Und das wäre jetzt nämlich interessant, ob in der Statistik nämlich auch Amerika und Tokio und Japan und so weiter bei dir erscheint oder nicht.
Doch, das ist alles jetzt drin. Wie gesagt, das wusste ich, war mir auch erst nicht klar. Vor allem, weil eben, ich weiß jetzt nicht, waren das Leute von Groundspeak, die diese Caches angelegt haben. Es waren also unterschiedlichste Art. Es war auch nicht alles immer auf Englisch. Es waren auch in anderen Sprachen. Ich vermute, die haben einfach ein paar Leute sich zusammengesammelt die dann einfach da mitgemacht haben und diese teilweise wirklich sehr, sehr aufwendigen Listings, was natürlich alles Blödsinn ist, alles auf Weltraum bezogen. Die Owner-Namen wurden verändert, also das wurde dann immer Beam Me Up Scotty heißt der Cash und der Owner ist dann Mr. Spock und so ein Zeug halt. Das macht ja alles Arbeit, das einzutippen. Und ob die das löschen, ob ich es löschen soll, ob dann, ich probiere es mal mit irgendeiner Stadt, ob die Stadt dann wieder verschwunden ist, dann würde ich es wahrscheinlich machen, weil sonst stimmt ja eben meine Statistik nichts. Interessiert mich ja schon, wie weit war ich jetzt nördlich, südlich, westlich und so weiter.
Als wir damals angefangen haben zu cachen, da gab es ja die virtuellen Caches in Amerika und wir Deutsche hatten das wohl ein bisschen falsch verstanden und dachten, wir könnten die auch locken, obwohl wir nie vor Ort gewesen sind. Und da gab es viele, die dann diese virtuellen Caches in Amerika gelockt haben. Irgendwann habe ich dann in einem Forum, in einem amerikanischen mitbekommen, dass das von den Amerikanern nicht so gern gesehen wird und es wurde da ganz schön gegen Deutschland gedisst und gegen die deutschen Cacher. Und da habe ich meine Logs damals wieder gelöscht, weil ich gesagt habe, ja okay, so geht das Spiel nicht und ich möchte da drüben keinen verärgern. Und wenn wir das falsch verstanden haben, dann lösche ich die Logs wieder. Und diese Logs aus Amerika, die sind jetzt nicht mehr in meiner Statistik. Gut, Souvenirs weiß ich eben nicht, was damit passiert. Gab es damals noch nicht und interessiert mich ja auch nicht, die Souvenirs. Aber die reguläre Statistik auf Groundspeak, die ist jetzt wieder bereinigt. Also ich habe keinen Fund in Amerika.
Ja, und vom Arbeitsaufwand, ich weiß ja nicht, wie viele Leute dort beschäftigt sind. Es waren, meine ich, 66 Caches. Ich habe sie dann tatsächlich alle durchgelockt und nur damit ich dieses Saturn-Bildchen kriege, wo also alles nur noch Smileys sind und keine Dosenzeichen mehr. Und pro Cache, wie gesagt, im Schnitt 5,5, teilweise 6.000 Logs mal 66. Da müsste einer ganz viel Arbeit machen, um die alle zu löschen.
Na gut, da brauchen sie ja, vielleicht geht das mit einem Klick, den ganzen Cache löschen und automatisch die ganzen Logs. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall haben sie mal sehr viel Zeit und sehr viel Luft gehabt, solche Sachen zu machen. Wäre vielleicht besser gewesen, da ein bisschen weiterzuentwickeln, anstatt so einen Quatsch zu machen.
Ja, naja, wir schreien ja immer nach Userfreundlichkeit und jetzt haben sie es also aufs Weltall ausgeweitet und wunderbar. Ich denke, vielleicht in der nächsten Folge, in 14 Tagen, wissen wir mehr, dann kannst du mich nochmal fragen. Ich gucke nochmal rein, genau, ob da irgendwas passiert ist oder ob ich mich entschlossen habe, das alles selber von Hand wieder rauszumachen.
Mhm. Auf jeden Fall danke, dass du dich da geopfert hast und da einfach mal gelockt hast und dir den Spaß gegönnt hast. Also ich wäre da sogar zu faul gewesen, das zu machen. Ich habe das, wie gesagt, nur online verfolgt, aber boah, das wäre mir zu viel Arbeit gewesen.
Aber vielleicht hat das Ganze doch noch einen positiven Sinn für den Allgäuer Geocaching-Podcast. Okay. Denn lustigerweise, ich war gerade, habe gerade angefangen zu loggen. So 4 oder 5 Caches hatte ich geloggt. Da meldet sich per Messenger ein Geocacher namens Kratos666. Und der schrieb, hey, ich sehe gerade, du loggst da, findest das toll und gefällt mir. Ich kenne dich von Podcasts, du bist doch der Oboman, bist öfters mal mit Audiokommentaren irgendwo unterwegs. Und dann habe ich mich gleich zurückgemeldet und wo er mich denn gehört hätte und ob er denn den Allgäuer Geocaching Podcast hört. Und dem war nicht so, aber ich habe ihm gleich den Link geschickt und hoffe, ihn jetzt als neuen Hörer begrüßen zu können. Hallo Kratos666.
Ja, auch ein Servus von mir. Schöne Geschichte.
Ja.
Eine schöne Geschichte habe ich auch. Ich habe es vorhin kurz mal angedeutet. Wir haben hier im Allgäu ein Event gehabt. Ich habe es auch nur leider online verfolgen können, weil ich nicht aus dem Haus kam, als dieses Event stattgefunden hat. Es fand von 14 bis 16 Uhr statt und das war wohl schon zu spät für jemanden, der daran teilnehmen wollte. Dieserjenige ist dann bereits um 1 Uhr dorthin gefahren, hat aber dann natürlich noch niemanden vorgefunden. Weder ein Logbuch, was ja bei Events heutzutage nicht mehr nötig ist, noch ein Event selber oder ein Veranstalter und hat dann kurzerhand einen Zettel hinter ein Schild gesteckt und dort drauf unterschrieben und hat dann später im Log geschrieben, dass er leider schon auf der Heimreise war, deshalb an diesem Event nicht zur richtigen Zeit teilnehmen konnte. Aber er hofft doch, dass das in Ordnung ist, dass er so loggt und hat dann, ja, wie gesagt, dieses Event geloggt. Und das fand ich doch etwas seltsam. Wir haben ja das Thema Events schon mal gehabt. Ich dachte eigentlich, um ein Event locken zu können, müsste man daran teilgenommen haben. Aber offensichtlich hat sich da doch einiges inzwischen geändert.
So ja gut, wenn man nicht mehr ins Weltall gehen muss zum Loggen, dann geht das anscheinend wohl auch. Aber jeder bescheißt sich selber so, wie er es halt mag, denke ich mal.
Ja, aber ich dachte, zum Thema Klatsch und Tratsch wäre das auch noch ein interessanter Hinweis. Gut, ja, dann haben wir natürlich unser Hauptthema heute und da hoffe ich, dass du dich hoffentlich richtig vorbereitet hast, lieber Christian. Denn ich habe mir wirklich Gedanken zu dem Thema Multi gemacht, muss aber ehrlich sagen, das ist so ein umfangreiches Thema und ich habe hier zu Hause mit meinem Mister auch ein Brainstorming gemacht am Frühstückstisch und habe gesagt, du sag mal, was ist eigentlich so besonders am Multi? Warum mag ich den Multi so gerne? Und seine Antwort war eigentlich relativ schnell. Man sieht mehr, man wandert mehr, man ist länger unterwegs, man läuft meistens eine schöne Runde, man löst Outdoor-Rätsel und wenn man selber ein Cache verlegt, dann kann man auch seinen Cache ein wenig mit Multi schützen, denn Multis werden nicht so oft angegangen wie Tradis. Was sagst du jetzt dazu, zu unserem Brainstorming?
Ja, das trifft auf jeden Fall schon mal alles zu. Ich habe auch Brainstorming mit mir selbst gemacht, vor Tagen schon, Multi, denn wenn man in die Groundspeak-Regeln reinschaut, da findet man ganz, ganz wenig, also wirklich erstaunlich wenig. Eben nur, es muss mindestens zwei Stationen haben und so weiter. Es gibt keine Regeln, ob der Multi nur eine bestimmte Anzahl von Stationen haben könnte. Meistens sind es ja so 10 oder 15 oder mal auch nur 4. Aber ich habe noch keine Multis gesehen, die, was weiß ich, 800 Stages haben, um mal was Übertriebenes zu sagen. Also da scheint es keine Regel zu geben. Wenn doch, vielleicht hört auch der Alsterdrache mal wieder zu. Also ich kenne da nichts. Aber ich bin auf folgende Lösung gekommen. Das Geocaching wird ja oft in der Öffentlichkeit, in Presse, in Fernsehen zu bestimmten Themen erwähnt. Und immer für die Leute, die damit nichts anfangen können, heißt es ja immer, das ist eine moderne Schnitzeljagd. Schnitzeljagd, das kennen wir, glaube ich, noch zumindest die Leute aus unserem und eurem Jahrgang. Früher Kindergeburtstag, da hat man also so verschiedene Zettelchen ausgelegt oder bei Nachbarn irgendwelche Fragen hinterlegt. Und da sind wir dann tatsächlich als Kinder von Station zu Station gegangen, mussten dort irgendwas ausrechnen, irgendein Rätsel lösen. Und bis wir dann am Ende tatsächlich an einem Schatz waren und da waren dann die Kindergeburtstagspreise drin. Das ist das, was ich als Schnitzeljagd noch kenne. Wir haben es dann auch für unsere ersten Kinder selber noch ausgelegt. Ja, und heute machen wir das eben mit GPS und das trifft es eigentlich sehr gut. Also vor allem, wenn es heißt Geocachen, das ist eine moderne Schnitzeljagd mit GPS-Gerät, dann trifft es vor allem auf den Multi zu, würde ich mal sagen. Also das wäre für mich die Definition. Kennst du Schnitzeljagd von früher?
Ja, haben wir auch mal ganz gerne gemacht. Allerdings am damaligen Final gab es dann keine Überraschungen, sondern man hat sich dann eben selber eingeholt gehabt. Also es wurden dann immer zwei Gruppen gebildet. Die eine Gruppe hatte einen Vorsprung von 20 Minuten und musste die Zettel verstecken. Und die Gruppe, die danach kam, hatte dann die Chance, die erste Gruppe einzuholen. Und dann war eben die Frage, ob sie das geschafft hat oder nicht. So haben wir damals immer Schnitzeljagd gespielt. Was ich gefunden habe, ist, dass der Multicache noch eine zweite Variante hat. Also Multicache bedeutet ja, dass die Koordinaten in Mikros, in einer Art von Mikros versteckt ist. Also dass die Koordinaten an den Stationen versteckt sind. Aber es gibt auch noch den sogenannten Offset-Cache und diesen Begriff habe ich bis dahin noch nie gehört gehabt. Beim Offset-Cache findet man nämlich an den angegebenen Koordinaten Zahlen auf einem bereits vorhandenen Objekt, also zum Beispiel die Jahreszahlen an einem Denkmal oder die Kilometerangaben an einem Verkehrsschild oder sowas. Das wird eigentlich als Offset-Cache bezeichnet und das war mir ehrlich gesagt neu, denn für mich war das einfach, das war für mich ein Multi, ob der jetzt so versteckt ist oder so versteckt, das war mir dann eigentlich Schnuppe, muss ich ehrlich sagen, und habe ich bis dahin noch nicht gehört. Was ich noch gefunden habe und woran ich mich noch erinnern konnte, dass die Question-to-Answer-Stationen vor, glaube ich, 2 Jahren umbenannt wurde auf Virtual Stage und die Stage of Multi wurde umgenannt auf Physical Stage. Und das war wohl eher so, dass die Cacher, die Caches angelegt haben, mit diesen Begriffen nicht viel anfangen konnten und man deshalb beschlossen hatte, das umzuändern, damit man eben weiß, dass ein Virtual Stage eben etwas ist, wo man nichts versteckt, sondern nur etwas abliest. Und ein Physical Stage ist etwas, wo man dann entweder ein Rätsel hinterlegt, das man lösen muss, oder eben die Koordinaten irgendwo anbringt, die man dann ablesen muss, um zur nächsten Station zu kommen. Ja, das war eigentlich das. Der Nachtcache ist auch ein Teil des Multicaches. Das ist auch noch ein Part davon. So vielfältig ist der Multi, vielleicht macht er mir deshalb so viel Spaß. Das könnte natürlich sein.
Ja, also die Vielfältigkeit, das gefällt mir auch. Im Prinzip, das, was du jetzt sagst mit dem Offset-Cache, ganz ehrlich, ich kannte den Ausdruck auch nicht, aber jetzt beim Recherchieren bin ich ebenfalls drauf gestoßen. Mein heutiger Cache-Tipp, das wäre dann so ein Offset-Cache. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast mit den verschiedenen Arten von Stationen, das hat ja eigentlich damit zu tun. Also die virtuellen Stationen, wo man eben vor Ort was ablesen kann, was schon vorhanden ist, das nennt man virtuelle Stationen. Das ist auch beim Legen ganz wichtig. Kommen wir vielleicht gleich noch dazu, wenn es um die Abstandsregeln geht. Und wenn so ein Multi eben lauter solche virtuellen Stationen hat, wie auch der meines Cache-Tipps heute, dann ist es eben ein Offset-Cache. Was ich noch nicht so oft erlebt habe, ist, dass man könnte ja auch eine Mischung draus machen. Also hier und da irgendwie eine Dose legen oder irgendwas Physisches anbringen und vielleicht an anderen Stellen wieder irgendwas abzählen. Wie viele Bäume stehen da, wie viel Sprossen hat die Leiter und so weiter. Das ist ja damit gemeint mit den virtuellen Stationen.
Mhm. Was ich mich auch noch daran erinnern kann, früher gab es die Regel, dass man doch vorher prüfen möchte, wenn man zum Beispiel mehrere Tradis hintereinander legt. Da wurde man dazu angehalten, doch bitte zu prüfen, ob es nicht sinnvoller ist, dort einen Multi zu legen. Heutzutage wird das, glaube ich, nicht mehr abgefragt. Da ist es egal, ob man 20 Tradis legt oder doch lieber einen Multi.
Hm. Also mir scheint ja die Tendenz dahin zu gehen, dass eher diese Tradi-Runden, die dann auch schnell zu Power-Trails werden, gelegt werden, statt Multi. Das hat natürlich auch mit der wahnsinnigen Punktejagd zu tun. Wenn ich jetzt da 10 Kilometer oder 15 Kilometer laufe und dann hinterher 30 Tradi-Punkte sammeln kann, mögen das offensichtlich die Leute lieber als ein schön gelegter Multi, bei dem ich einen halben Tag unterwegs bin und am Ende nur einen Punkt kriege. Also es scheint mir ein Trend zu sein.
Da habe ich aber auch schon das Argument gehört, dass viele so einen Multi scheuen, weil sie sagen, da bin ich 8 Kilometer unterwegs und bei der vorletzten Station finde ich da nichts und dann habe ich überhaupt nichts gefunden, dann kann ich den Cache nicht zu Ende machen. Und bei einer Tradi-Runde, dann habe ich eben schon mal 15 Erfolgserlebnisse und dann ist es egal, wenn ich den 16. nicht mehr finde. Und in diesem Zusammenhang könnte man ja dann auch, keine Ahnung, 15 Tradis legen und einen Bonus noch dazu. Und dann hat man den Bonus oder hat man ihn nicht, aber immerhin hat man vorher 15 Tradis gefunden. Das Argument kann ich auch nachvollziehen, wobei ich, wie gesagt, ehrlich eher ein Multifan bin, weil da auch der Blick ganz anders gelenkt wird. Wenn ich mehrere Tradis habe, dann sammle ich die Tradis ein, locke die und fertig. Bei einem Multi werden meine Augen aber oft auf irgendetwas gelenkt, woran ich normalerweise vorbeigelaufen wäre und es nicht bewusst wahrgenommen hätte. Also wirklich auf irgendwelche interessanten Tafeln, wo Daten draufstehen oder was weiß ich, Höhenangaben oder sowas, wo ich dann vielleicht vorher gar nicht gesehen hätte. Und deswegen macht mir das Multicachen eigentlich wesentlich mehr Spaß. Ich erlebe es oft, dass ich hinterher sage, Mensch, ohne diesen Multi hätte ich dies oder jenes oder das nicht entdeckt. Und herzlichen Dank dafür, dass man uns darauf aufmerksam gemacht hat.
Ja, da kommt man zu den Qualitäten der virtuellen Stages. Also mir geht's schon auf die Nerven. Das findet allerdings öfters in Städten statt, dass man irgendwo hinkommt und dann heißt es eben, zähle die Fenster im ersten Stockwerk, zähle die Leitersprossen. Das finde ich ziemlich fad, muss ich sagen. Macht mir nicht so viel Spaß. und dann noch wahnsinnige mathematische Rechnungen ellenlang, um dann wieder zur nächsten Station zu kommen. Das finde ich alles etwas mühsam und dann verrechnet man sich auch noch, wie du sagst, dann vielleicht an der vorletzten Station und kommt gar nicht weiter. Ist mir auch schon passiert. Aber so wie du es beschreibst, und da beziehe ich mich auch jetzt gleich wieder auf meinen Cache-Tipp heute, da brauche ich nachher gar nicht mehr so viel dazu zu sagen, da ist es eben auch so. Es sind virtuelle Stages, aber eben von interessanter Art. Aha, hier ist dieses passiert, hier ist jenes. Es steht was auf Tafeln oder man kriegt den Blick gelenkt auf irgendwas Interessantes und nimmt das dann aber, um also da die wichtige Zahl für die Final-Koordinate zu bekommen. Also sowas mag ich schon gern. Und aber am liebsten habe ich wirklich was Handfestes, wo ich entweder irgendwas spielen oder puzzeln oder machen kann oder zumindest ein Zettel, wo ein interessantes kleines Rätsel drauf ist. Das finde ich schon auch wirklich, macht Spaß.
Wir suchen uns auch gerne, wenn wir irgendwo fremd sind, in fremden Städten, Multi raus, so als eine Art Stadttour. Da kann man eigentlich schon sagen, dass das in jeden größeren Städten oder Orten vorhanden ist, dass die Geocacher einem vor Ort dann die schönsten Stellen zeigen und das ist wirklich so ein Ersatz für Reiseführer, finde ich inzwischen schon. Und ja, und da nimmt man natürlich den einen oder anderen Tradi am Wegesrand auch noch mit, der ja durchaus auch etwas Schönes zeigen kann. Tradis können ja auch so gelegt sein, dass man wirklich was Schönes sieht und nicht nur hinter irgendeinem, keine Ahnung, Stromkasten oder so. Aber wir nehmen das wirklich mal sehr gerne wahr und ich bin Multifan, da kann ich einfach nichts anderes sagen.
Ja, ich bin erst nach und nach zum Multifan geworden. Also ich habe ja das Cachen in München angefangen und da gibt es eben doch einige Multis dieser Art, wie ich es gesagt habe, wo ich das als sinnlose Zählerei und Rechnerei empfunden habe und dann mit den Fehlern. Jetzt, wo ich doch mehr im Allgäu unterwegs bin, habe ich doch schon einige tolle Multis erlebt und bin auch selber am Multi-Legen. Jetzt zum Beispiel stehe ich auch wieder, weil wir da gerade das Thema hatten, echt vor der Gewissensfrage. Ich habe vor, eine größere Runde zu legen, über eine Strecke von 250 Kilometern sogar. Und die Frage, soll ich lauter Tradis platzieren oder soll das eine Multirunde werden? Ich komme noch nicht drauf, ich weiß nicht, was besser sein soll. Muss man mal sehen.
Dann bin ich ja gespannt. Also ich nehme an, du wirst mit Multi weniger Arbeit haben, weil schon weniger Leute diesen Multi machen. Und wenn du Abfragestationen machst, die fest installiert sind, dann ist die Wartung wahrscheinlich auch nicht so groß, als wenn du überall Dosen verstecken müsstest, würde ich jetzt mal schätzen.
Okay, das hilft mir in meiner Findung schon sehr, da hast du recht. Mal sehen. Oder ich mache dann eben die Mischung, wenn ich feststelle, hier kann man physisch wirklich was Tolles hinmachen oder wenigstens ein gutes Versteck finden, dann tue ich das. Und wenn das nicht gelingt, dann eben virtuell was machen. Ich glaube, so in die Richtung wird es laufen.
Na, dann bin ich ja mal gespannt. 250 Kilometer, das klingt nicht schlecht.
Ja, ich glaube, es sind ungefähr 250 Kilometer. Also es ist noch ganz im Entstehen, mehr sage ich jetzt auch noch nicht dazu. Vielleicht berichte ich dann, wenn es dann funktioniert.
Das wird richtig Arbeit werden, da wünsche ich dir viel Spaß.
Ja, du hast vorhin Nachtcache angesprochen. Dazu würde ich vorschlagen, das ist ja auch ein Thema, da kann man eine ganze Menge drüber diskutieren. Da ist auch gerade was in Vorbereitung von meiner Seite aus, habe da auch wieder einen Gesprächspartner schon an der Angel. Zum Thema Nachtcache würde ich vorschlagen, verschieben wir noch ein bisschen und unterhalten uns dann da mal intensiv drüber.
Okay, können wir machen. Aber du hast noch mehr vom Multi, glaube ich, oder?
Ja, mein, was heißt Steckenpferd, da ich eben gerne Multis lege, muss man sich ja auch um die Abstandsregeln kümmern. Und ich habe ja auch vorhin gesagt, bei eurem Dönerstag wurde ich dann auch prompt danach gefragt, weil der Cacher eben auch sagt, er würde gern was legen, er ist sich aber nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Versuch's mal kurz zu machen. Die erste Station, also die Einstiegsstation, die sogenannte Header-Koordinate, die muss also auf jeden Fall Abstand haben. Kurz Definition weiß, glaube ich, jeder. Ich sage es trotzdem, Abstand heißt 161 Meter Abstand zum nächstgelegenen Cache, zur nächsten Dose. Das ist eine Zehntelmeile, deswegen diese krumme Zahl, also 0,10 Meilen oder 161 Meter. Also die Einstiegskoordinate muss Abstand haben. Die folgenden Stationen, die Stages, da kommt es jetzt drauf an, ob es eine physische ist, also wo wirklich etwas platziert wurde, sprich eine Dose, ein Mikro, irgendwas, ein Zettel. Da gehört übrigens auch dazu, wenn jemand mit einem Stift was auf ein Schild schreibt, auch mit dem UV-Stift. Das wird von Groundspeak als physische Station gezählt. Auch wenn man da jetzt keine Dose legt, aber sobald du da auch was hinschreibst, ist es physische Station und das muss wiederum Abstand zu allen anderen Caches in der Gegend haben. Wenn es eine virtuelle Station ist, dann ist es kein Problem. Da darf gerne das Final von irgendwas anderem liegen. Wenn du dort eben nur irgendeine Tafel ablesen musst, die es sowieso schon gibt, dann gibt es da kein Abstandsproblem. Das Final selber wird ja in jedem Fall eine Dose sein, ist ja klar, ist also wieder eine physische Station, muss auch wieder Abstand haben. Was viele nicht wissen, deine eigenen, also nur innerhalb dieses Multis, deine eigenen auch physischen Stationen brauchen keinen Abstand haben. Ich könnte also, wenn das notwendig ist, und ich habe es auch oft schon erlebt, ruhig nach 30 Metern wieder eine echte Dose legen. Wie gesagt, die darf nicht im Abstandskonflikt mit anderen Dosen in der Gegend, auch wenn sie von dir sind, sein, aber innerhalb dieses Multis dürfen sie nah aneinander liegen. Das wird öfters gemacht, auch gerade wieder bei den Nachtcaches. Manchmal wird man auch in die Irre geführt. Da landest du dann 30 Meter irgendwo im Wald. Dort findest du dann ein Döschen, da steht dann drin, nee, hier bist du falsch. Du hättest das Rätsel anders interpretieren müssen. Ja, und da ist das also mit den 30 Metern kein Problem. Also ich hoffe, ich habe jetzt nicht alle zu sehr verwirrt, aber das sind also die Abstandsregeln beim Multi.
Ja, ich glaube schon, dass das eindeutig war, was du erzählt hast. Also ich habe mich jedenfalls da gerade wiedererkannt, weil wir hatten ein ähnliches Problem mal, dass wir zwei unserer Multis nebeneinander legen wollten und da hat uns der Reviewer auch angeschrieben und gesagt, das geht nicht und da habe ich ihm erstmal die Regeln darlegen müssen, dass das nämlich im eigenen Cache durchaus möglich ist, diese Abstände zu unterbieten. Das geht also schon.
Mhm. Ja, aber nur auch innerhalb dieses einen Multis. Also wenn du den anderen Multi ganz in der Nähe hast, mit denen darfst du nicht zusammenstoßen.
Doch, ich glaube 80 Meter muss ich da Abstand haben. Also das ist dann auf jeden Fall weniger.
Okay. Also wie gesagt, am wichtigsten ist eigentlich, dass innerhalb des eigenen Multis, da kannst du also eigentlich tun und machen, was du willst mit dem Abstand. Und macht ja auch manchmal Sinn.
Also so viel ich mich dran erinnere, das ist jetzt allerdings auch schon wieder 5 Jahre her, da hatten wir unseren Cache Oberstaufen, Bilderbuch Oberstaufen gelegt und wollten parallel dazu einen anderen legen und da sind wir angeschrieben worden, dass wir uns selber, also da im Weg sind und dann habe ich aber raussuchen können, dass ich mit meinen beiden Caches darf ich kollidieren, ich dürfte nur einen anderen Cacher nicht stören, also so kannte ich das, vielleicht hat sich da auch inzwischen wieder was geändert. Aber ich kannte das so. Vielleicht wisst ihr da draußen mehr und könnt mir da, ja, mich da korrigieren, aber ich kenne es eben nicht anders.
Ja, und ich bin also kürzlich beim Cachen auch wieder auf das gestoßen, was ich vorhin gesagt habe, dass viele nicht wissen, dass das, wenn man mit einem Stift auf etwas schreibt, wobei ich da auch warne, also mit einem dicken Edding auf ein teures Verkehrszeichen, selbst wenn es hinten drauf ist, könnte als Sachbeschädigung angesehen werden, kann sein, dass ihr dann ein neues Schild kaufen muss, würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Beim UV-Stift, gut, da sieht es keiner. Rein theoretisch wäre es da dasselbe Problem. In dem Fall war es also eine Sache. Ich bin tagsüber an einem Cache gelandet, das war ein Tradi, und komme dahin und war mir ganz sicher, das ist doch, hier war ich doch kürzlich nachts schon mal. Und da sind also 20 Meter davon ist ein Schild und da ist hinten tatsächlich die UV-Markierung drauf. Und das wäre eigentlich offiziell ein Abstandskonflikt. Aber derjenige, der den Nachtcache eingereicht hat, hat eben diese UV-Station als virtuell eingegeben. Der Reviewer geht ja nicht hinterher, guckt nach. Und so ist es durchgegangen. Aber wenn er es regelgerecht eingereicht hätte, dann hätte das nicht geklappt.
Ja, da kann man durchaus mal durcheinander kommen, wenn die Stationen zu nah beieinander liegen. Also das ergibt für mich schon Sinn, dass man da einen gewissen Abstand hält. Weil da wird man ja ziemlich in die Irre geleitet, wenn man dann die andere Station findet.
Schon, also wenn ich jetzt denke, damals bei dem Nachtcache gab es ja diesen Tradi noch nicht. Da ging es um irgendwelche tollen Märchensachen. Eine wunderschöne Runde hier in der Gegend. An jeder Station wurden also Dinge gelegt, was mit Märchen zu tun hat. In dem Fall war da ein großes Netz und in diesem Netz war ein Knüppel. Das war also der Knüppel aus dem Sack. Das war also richtig handfest, groß, auch sehr deutlich zu sehen, selbst für Wanderer. Ich hoffe, das bleibt lange hängen. Wenn ich da jetzt nachts lang gekommen wäre, man sucht ja dann da schon mal ein bisschen in der Gegend und hätte das dann entdeckt, das wäre dann doch verwirrend gewesen in dem Fall.
Gut, hast du sonst noch irgendetwas zu dem Thema?
Ja, ich war heute auf Wartungsrunde bei einem meiner Multis, ein längerer Spaziergang. Und sollte eigentlich auch alles in Ordnung sein, komme an die erste Stage und hier geht's also durchgehend um grüne Pettlinge, die ich in Bäume gehängt habe, in schöne, saftige Tannenbäume, komme an die erste Stage und sehe diesen Tannenbaum gefällt. Dachte, oh je, jetzt, gut, musste doch wieder, hast kein Pettling dabei, musste das wieder neu machen. Es war definitiv dieser Baum, ich weiß es ganz genau. Gucke mich noch ein bisschen um, sehe dann mit Freuden, dass mein Döschen an einem anderen Baum hängt. Es war so mit Draht befestigt. Die Befestigung war dann ganz anders, als ich das gemacht hätte. Weiß nicht, ob es jetzt wirklich umsichtige Waldarbeiter waren, die müssen das gesehen haben. Also ich war wirklich total begeistert, dass endlich mal nicht was verschwunden ist, sondern dass sie das Röhrchen einfach woanders hingehängt haben. Es war als Geocache markiert und super, also bin total begeistert.
Nicht schlecht, das kommt ab und zu mal vor, ja. Ich kann mich daran erinnern an die Geschichte, dass mal eine rote Parkbank verschwunden war und der Owner schon dachte, oh je, jetzt ist seine Dose weg. Und zwei Wochen später war eine grüne Parkbank da und die Dose, die drunter gehangen hat und vorher rot war, war dann plötzlich grün angemalt worden. Und da haben sich dann die Leute, die da die Parkbank entfernt und neu wieder hingestellt haben, auch was dabei gedacht. Also sowas gibt es immer wieder mal und finde ich wirklich sehr amüsant.
Gibt also doch noch uns freundlich gesinnte Muggel. Ja. Also wenn man es gut markiert hat, in meinem Fall ist es so, da steht ganz klar drin, Geocaching mit dem Zeichen und so weiter. Mhm. Die müssen das gesehen haben und sagen, okay, da macht hier einer ein Spiel. Dieser Paddling tut der Natur nichts, der hängt da oben drin, hängt man einfach nebendran. Also sehr, sehr lieb.
Sehr schön. Gut. Darf ich jetzt zum nächsten Thema überleiten oder hast du noch irgendwas?
Nee, ich würde mal sagen, wir erwarten deinen Cache-Tipp.
Meinen Cache-Tipp, okay. Ja, das ist ein, ich gehe wieder in die Gegend, von der wir vorhin gesprochen haben, das Event, das da stattgefunden hat mit diesem Flohmarkt, der war ja am Bodensee. Und wir waren demnächst auch am Bodensee und haben von Xena 71 und 711 Polo einen Cache gemacht. Und der wurde ja vorhin in dem Audiokommentar auch erwähnt, dass diese Caches von den beiden immer sehr, sehr schön sind. Und wir haben da nämlich Sandy Kaschinskis Büroalltag gemacht mit der GC-Nummer GC50144. Das ist ein Multi mit drei Stationen plus Final. Die Dose, die man dann findet zum Schluss, ist ein Regulär. Der Multi ist ja so grob zwischen Tettnang und Kressbronn angelegt. Ich finde auch das Listing schon mal sehr hübsch. Da haben sich die beiden wieder einmal richtig Mühe gegeben. In dem Listing befindet sich dann auch ein Link zu einem Bestellformular, das man sich runterladen muss und das dann vor Ort gleichzeitig als Listing und auch als Notizzettel dienen kann. Außerdem muss man noch einen anderen Gegenstand mitnehmen, den ich jetzt hier nicht verraten möchte, um einfach nicht zu spoilern. Aber alle Informationen findet man auch im Listing, das finde ich gut. Also wer aufmerksam liest, der wird dann auch vor Ort nicht einer bösen Überraschung anheimfallen. Man muss, wie gesagt, etwas mitnehmen und darauf muss man auf jeden Fall achten, wenn man das Listing liest, dass man das dann auch dabei hat. Ein richtig schöner, kurzer Multi. Ich glaube, wir waren eine Dreiviertelstunde unterwegs und beschäftigt. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Die drei Stationen sind wieder sehr außergewöhnlich, typisch eben Xena 71 und 711 Polo. Und wer danach dann vielleicht Hunger hat, den kann ich noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. In Kressbronn gibt es das Sarah's Diner, das wir sehr empfehlen können. Dort gibt es sehr leckere Burger. Und wer dann, wie gesagt, hinterher Hunger hat, kann da gerne einkehren. Wir würden das jetzt beim nächsten Mal auch wieder machen. Wie gesagt, Sandy Kaschinskis Büroalltag, der Name ist da schon ein bisschen Programm, GC-Nummer GC50144.
Ja, schade, dass als ich damals als Kind angefangen habe, in Kressbronn zu zelten, dass es da noch kein Geocaching gab. Dann hätte ich mir das gleich geholt.
Kressbronn ist immer eine Reise wert. Da kannst du auch jetzt wieder hinfahren.
Werde ich auf jeden Fall machen.
Ja, gut, schön. Und was ist denn dein Cache-Tipp?
Ja, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und einige oder viele schöne, sehr schöne Multis schon hinter mir. Und der Trend ist ja da auch zu immer aufwendigeren Stationen und die Leute machen sich da eine Wahnsinnsarbeit, auch mit elektronischen Dingen. Und also es gibt ja Multis, die brauchen teilweise ein ganzes Jahr, um sowas zu legen. Sehr beeindruckend, tolle Geschichte. Und da könnte man natürlich einiges erwähnen. Ich dachte, wenn wir heute schon beim Thema Multi sind, würde ich gerne wirklich einen klassischen Offset Multi nehmen, der besticht vor allem durch den schönen Weg. Darum geht es nämlich auch. Er heißt Walderlebnis und ist von der Allgäuerin gelegt, die übrigens ja auch bei uns so schön kommentiert hat. Ist aber tatsächlich Zufall. Den Cache-Tipp hatte ich mir vorher schon rausgesucht. Also Gruß an die Allgäuerin. Die hat das Walderlebnis gelegt in der Nähe von Bad Wörishofen. Und es ist wirklich ein wunderschöner Wald. Der Weg ist 9 Kilometer lang. Die Stationen stehen alle vorher fest. Du hast also alle Koordinaten auf deinem Gerät, gehst also ohne Probleme von Station zu Station und dort gibt's eben Dinge zu entdecken, aufzuschreiben, Zahlen zu sammeln, um dann ein Regular Final am Schluss zu finden. Ich weiß, dass uns dieser Weg ganz besonders gut gefallen hat. Klar, Wald gibt's überall, aber es ist ein wunderbarer Mischwald. Es ist unterschiedlich von der Bewaldung. Du hast mal Lichtungen und so weiter. Die Tierwelt, die Vögel, es war wirklich ein Walderlebnis. Also übertreibe da nicht. Wer gerne spazieren geht, der möge einfach mal diesen Multi machen. Ein Multi der ganz wunderbar traditionellen Art. Da gibt's keine Stationen, die irgendwie nerven. Es gibt keine komischen Rechnungen zu machen. Man hat, wenn man gutes Wetter hat, wirklich einen tollen Tag hinter sich. Und es ist auch beschrieben, am Ende gibt's einen wunderbaren Biergarten, wo man dann also sich reinsetzen kann, dort vielleicht schnell die Koordinaten ausrechnen beziehungsweise nur eintragen, wo das Final liegt. Und genauso haben wir es auch gemacht. Und ich habe das jetzt also heute noch in Erinnerung, dass das wirklich ein toller Multi war mit einer schönen Naturrunde. Das war mir einfach da auch wichtig. Und das wollte ich euch jetzt hier anheimstellen. Nehmen wir mal die GC-Nummer, GC4BNQC. Favoriten jetzt nur 32. Das ist eben, ja, man finde, man sollte auch die Caches bedenken, die nicht so viele Favoriten haben. Da gibt es auch vieles Schönes. Also immer nur schneller, höher, weiter, lauter, mit viel Knall und so weiter. Muss es nicht immer sein. Deswegen dieser Cache-Tipp, Walderlebnis von der Allgäuerin in der Nähe von Bad Wörishofen.
Schön, das klang wirklich klasse. Machen wir auch immer wieder gerne, vor allem ist das so, das holt einen so richtig schön runter, da durch den Wald zu laufen, die Ruhe zu genießen und nicht so viel nachdenken zu müssen, weil man eben die Station schon vorgegeben hat. Das mag ich auch immer sehr, sehr gerne. Toll. Okay, dann würde ich sagen, wir sind wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr seid auf das Beste unterhalten worden von uns und ihr hört auch nächste Woche wieder rein. Christian, ich wünsche dir eine schöne Zeit und wir hören uns in 2 Wochen dann wieder, nehme ich an. Ich muss selber gerade aufs Datum gucken, aber es könnte auch sein, dass mein Urlaub dazwischen liegt. Aber das schauen wir dann. Falls es also ein bisschen später nächstes Mal ist, dann macht euch um uns keine Sorgen. Wir kommen auf jeden Fall wieder.
Ja, auch bei mir steht Urlaub an. Haben wir noch gar nicht jetzt drüber gesprochen. Aber wir werden uns bemühen, das alles irgendwie zeitnah wieder unterzubringen. Gilt also für mich dasselbe. Wir sprechen nachher nochmal, wann wir einen neuen Termin finden. Ich freue mich auch wieder auf neue Themen. Ich freue mich auf Kommentare, auf Audiokommentare. Das macht doch einfach Spaß, auf die Dinge auch dann einzugehen und da auch Ergänzungen zu haben. Also ich wünsche dir ja auch eine gute Zeit vor oder nach dem Urlaub. Das besprechen wir gleich noch und viele schöne Dosen.
Ja, danke schön, dir auch. Macht es gut. Servus da draußen.
Servus, ciao. Thank you.